So erleuchte uns jetzt, Heiliger Geist, mit deinem Licht. Komm in die Tiefe unseres Herzens. Du bist es, der diese Beziehung herstellt, der die Begegnung mit Gott auf der ganz persönlichen Basis ermöglicht. Sei du unter uns, zwischen uns und sei wirklich der, der uns ganz und gar in diese persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott führt in diesen Tagen. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, hier und am Radio Horeb. Exerzitien waren für Menschen, die mit Gott in besonderer Weise lebten. Ich denke an den heiligen Vinzenz Paluti da hinten, meinen Stifter, aber auch andere, immer ganz entscheidende Punkte im Verlauf ihres gesamten Lebens. In Exerzitien, das ist immer wieder interessant, haben sich bei diesen Leuten von Gott her Dinge ereignet, die ihnen wieder einen neuen Horizont eröffneten auf die Zukunft hin. Das heißt also, Gott hat ihnen wieder tiefer gezeigt, welchen Weg er mit ihnen gehen will. Wenn Sie, wir machen manchmal Exerzitien so wie fromme Tage. Es ist mal so ein bisschen Ruhe, äußerliche Ruhe, innerlich hat man ein bisschen Ruhe, nicht? Stört einem niemand, man betet natürlich auch. Aber man geht dann wieder und braucht dann 3 Wochen, bis man wieder im alten Gleis ist, wie es manche ausdrücken. Das hat natürlich wenig Sinn, nicht? Da gehe ich sehr verantwortungslos mit der Gnade um. Es sind Tage, wo der Herr etwas ganz Besonderes tun will. Das zeigen uns wirklich diese Personen, die wir als Heilige auch verehren, nicht? Können Sie in Ihren Tagebüchern immer wieder nachlesen oder manche kennen die Schwester Faustina, da werden Sie es wieder erleben. Es waren Exerzitien, immer wo die Entscheidungen gefallen sind. Nicht? Und es geht in Exerzitien einfach um dieses ganz persönliche Gottbegegnen. Und da muss ich mich natürlich, und gerade wenn wir dieses Thema haben, Jesus lieben, lernen, da muss ich mich doch zuerst mal fragen, wer ist denn dieser Gott, dem ich da begegne und den ich da lieben will? Da muss ich mal fragen, welches Gottesbild haben Sie denn in sich? Welches Gottesbild prägt Sie? Ich kann doch nicht jemanden lieben, den ich nicht kenne. Ich kann doch niemanden begegnen, den ich nicht kenne. Und wir müssen immer unterscheiden, es wird mir immer deutlicher, zwischen dem Gottesbild im Kopf, wenn ich Sie frage, wer ist für Sie Gott, dann zitieren Sie mir sicher mit Leichtigkeit Johannes, 1. Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Aber was für ein Gottesbild haben Sie in Ihrem Herzen? Dieser Gott im Kopf wird Ihr Leben nicht bestimmen. Das sind genau die, die Theologie studieren und alles wissen über Gott und keine Beziehung zu ihm haben. Könnte Ihnen mindestens 2 konkrete Professoren in Deutschland sagen, die selber ausgedrückt haben, wörtlich, dass sie keine persönliche Beziehung mit Gott haben. Der eine glaubt nicht einmal mehr an einen persönlichen Gott, aber doziert Theologie oder hat sie doziert eine. Verstehen Sie? Und genauso ist es bei uns. Wir müssen mal schauen, was für ein Gottesbild habe ich im Herzen, das mich wirklich prägt, das mein Leben prägt. Denken Sie doch mal an bestimmte Situationen, Dinge gehen schief in Ihrem Leben. Wie reagieren Sie darauf? Klagen Sie Gott an? Oder werden Sie misstrauisch gegen Gott? Oder zweifeln Sie an seiner Liebe? Was macht er denn jetzt wieder? Dem kann ich überhaupt nicht mehr trauen. Oder es passieren furchtbare Dinge in der Welt draußen. Wo ist dieser Gott? Warum macht er das? Und da merke ich erst bei solchen Sachen, was ich für einen Gott im Herzen habe. Ob ich diesem Gott der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit im Herzen habe oder ob ich vielleicht einen Gott im Herzen habe aus meiner Erziehung, vor dem ich Angst habe. So ein Polizeigott, der immer mir nachjagt und immer nachguckt, ob ich auch alles gemacht habe. Was für einen Gott habe ich im Herzen? Oder vielleicht so ein automatischer Gott, ich schmeiße oben ein Gebet rein und da muss dann die Ware rauskommen, die ich ja bitte. Sonst ist Feierabend für die nächste Zeit. Hören Sie, was für ein Gottesbild habe ich im Herzen? Wie reagiere ich in meiner Beziehung zu Gott, wenn irgendetwas in meinem Leben sich ereignet? Kann ich immer noch ganz tief im Herzen glauben, Herr, du bist die absolute Liebe und aus dem Schlimmsten, was passieren kann, machst du noch das Beste für den Menschen im Blick auf das ewige Heil. Und das ist das Entscheidende. Also es wäre wichtig, dass Sie mal noch, auch in diesen Tagen, vielleicht heute Abend noch mal sich bewusst werden, was für ein Gottesbild habe ich im Herzen? Ist es wirklich der Gott, den Jesus, der Vater Jesu Christi, den Jesus uns offenbart hat, der absolute Liebe und Barmherzigkeit ist? Nicht? Denn nur so einen Gott kann ich lieben lernen, kann ich begegnen wollen. Sonst werde ich mich verstecken wie Adam. Ja. Also das ist einmal das Erste, das mir überhaupt mal bewusst wird. Gott, wer bist du für mich? Welche Rolle spielst du in meinem Leben, in meinem Denken, in meinen Entscheidungen, in meinem Reden, in meinem Tun? Spielst du überhaupt eine Rolle? Ja, einfach mal eine Frage. Mit Fragen kann man dann oft etwas heben aus dem Unterbewussten, was da an Gottesbild drin steckt. Bei Exerzitien geht es wirklich um diese Begegnung. Das ist das Wichtigste. Nicht die Vorträge sind wichtig. Die können mal eine Hilfe sein. Müssen nicht. Können. Das Entscheidende ist die Zeit, die Sie mit Gott verbringen. Die Zeit, wo ich für mich habe und für Gott. Wir haben hier Möglichkeiten im Haus an zwei Stellen, wo wir auch beim eucharistischen Herrn Tag und Nacht sein können. Jederzeit. Gar kein Problem. Und wichtig ist auch für solche Exerzitien, dass wir so jetzt miteinander gleichsam den Leib Christi darstellen, das Ursakrament Kirche. Wenn Sie, es ist etwas anderes, ob ich jetzt diese Exerzitien im Radio daheim höre und nebenher schaffe und dann wieder ins Alltag gehe, oder ob ich hier zusammen bin mit Menschen als konkreter Leib Christi, wo Christus unter uns und in uns ist, wo er die Gaben, die er dem Einzelnen gegeben hat, benutzt, um die anderen, die da sind, aufzubauen, denen Gnade zu vermitteln. Denn es muss uns klar sein, wenn wir dieser Leib Christi ganz konkret jetzt sind in diesen Tagen, nicht, dann wird der Herr jedes Gebet eines Einzelnen, alles, was der Einzelne vor Gott tut, immer auch zum Nutzen der anderen gebrauchen. Das ist im Sinn des Leibes. Es ist also ein Unterschied, ob wir zusammen sind, miteinander einen Weg gehen, Zeit haben für Gott, aber auch dieses Ursakrament Kirche nutzen. Nicht? Oder ob ich das allein mache, ich höre mir irgendwo einen Vortrag an und bin dann wieder für mich oder arbeite was. Nicht? Und das sollte man nutzen. Und seien Sie überzeugt, Sie sind nicht hier, ja, Sie haben sich entschieden, das auch, aber Sie sind da, weil Gott Sie gerufen hat. Er will mit ihnen einige Tage mal ganz allein sein. Also er möchte sie ansprechen, in dem Sinn, dass sie nicht abgelenkt sind durch alles Mögliche. Aber wissen Sie, wir brauchen heutzutage, wo das Leben so furchtbar im Fluss dauernd ist, brauchen wir manchmal schon nicht bloß ein paar Stunden, sondern manchmal ein, zwei Tage, bis wir überhaupt tief zur Ruhe kommen. Nicht? Aber versuchen Sie es. Weichen Sie Gott nicht aus. Weichen Sie sich selbst nicht aus. Exerzitien heißt nicht bloß Gott begegnen, heißt auch sich selbst begegnen. Wer bin ich? Wie bin ich? Warum bin ich so? Will ich mich selbst erkennen? Oder weiß ich schon, wer ich bin? Und lass mir nichts mehr sagen, auch nicht von Gott. Will ich mich selbst erkennen oder fliehe ich vor mir? Wenn Sie sich einmal aushalten vor Gott, das ist nicht immer ganz einfach. Mal eine Stunde vor dem Herrn sein, mal sagen wir, vor dem Tabernakel sein. Einfach bei ihm sein. Ohne, dass ich da viel mache. Vielleicht auf ihn schaue. Das ist ein anderes Wort. Aber dass ich ihn an mir handeln lasse, das sind wir gar nicht gewöhnt. Wir meinen immer, wir müssen Gott unterhalten. Gebet besteht darin, dass ich Gott unterhalte, dass ich ihm was vorlese oder vorspreche oder sonst was. Alles gut und recht. Aber schauen Sie mal in den Spiegel. Da merken Sie, Sie haben nur einen Mund und zwei Ohren. Und das bringt Ihnen Gott jeden Tag bei. Zwei Drittel hören, ein Drittel reden, auch vor Gott. Dann kann er Sie ansprechen. Wenn Sie, wir lassen ihn gar nicht mehr reden, weil wir ihn da und tot reden. Wir reden ihn an. Wir hören nicht mehr. Das heißt man Betrachtung. Hinhören, da sein, liebend. Herr, wenn es mal langweilig wird, aber Herr, ist doch herrlich, es juckt mir nichts, es blockt mir nichts, ich brauche jetzt nichts tun, ich kann einfach bei dir sein. Sich immer wieder gewinnen. Und Gott die Chance geben, mich zu berühren. Gerade auch in der Begegnung mit dem eucharistischen Herrn oder in der Eucharistie oder auch, wo er die größten Wunder tut, wie er zu Schwester Faustina sagt, im Bußsakrament. Und das erleben wir hier immer. Die größten Wunder. Also versuchen Sie einfach jetzt bewusst zu werden, ich will mich jetzt auf ihn einlassen. Ich fliehe weder vor mir, wenn ich also vor ihm bin, kann sein oder im Gebet, dass mir manche Dinge hochkommen, also wo ich manches merke, Mensch, was kommt denn da alles an Unrat aus mir heraus, wie Jesus sagt, nicht? Was tauchen da für Gedanken aus? Was tauchen da für Vorstellungen auf? Und so weiter. Sich kennenlernen wollen, sich nicht entfliehen, mich so vor Gott aushalten, wie ich bin, nicht wie ich sein will. Um hinzukommen zu dieser Liebe, Jesus lieben lernen. Lieben heißt sich schenken, nicht etwas schenken, das ist keine Liebe. Das kann jeder. Kann jeder etwas schenken. Aber sich, das ist Liebe. Ich bin das Geschenk an Gott, so wie Gott sich mir schenkt. Und der Eucharistie wird das ganz konkret. Ja. Aber Sie merken, es ist ein Prozess. Aber lassen Sie sich einfach drauf ein. Es ist etwas Wunderschönes. Es ist doch herrlich, wenn wir ein paar Tage Zeit haben, es ist jetzt nichts, was mir blockiert. Und jetzt geht es mir nur um dich. Vielleicht sind Sie es noch nicht ganz gewöhnt, mal still zu werden, denn es rasselt ja den ganzen Tag, überall, wo Sie sind. Überall rasselt es. Hocken Sie beim Zahnarzt, müssen Sie die Katzenmusik anhören. Hocken Sie beim Arzt, müssen Sie die Katzenmusik anhören. Hocken Sie sonst irgendwo oder gehen Sie einkaufen, müssen Sie die Katzenmusik anhören. Sehen Sie, also es kommt überhaupt keine Ruhe mehr in unser Land. Bis in unsere Wohnungen, nicht? Da halten es manche auch nicht aus, wenn es da nicht rasselt und scheppert und kracht aus einem Kasten raus. Verstehen Sie? Also man kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Und da muss man sich manchmal zuerst dran gewöhnen. Und dann einmal erleben, wie herrlich das ist. Und wie man da Dinge erlebt über sich selber. Denn wir fliehen vor uns selber. Wir leiden unter uns und fliehen vor uns selber. Und Gott kann uns nicht ins Lot bringen, weil wir vor uns selber fliehen. Und dann fliehen wir auch vor ihm. Aber das, warum Sie haben sich jetzt entschieden, das mache ich jetzt nicht. Ich bin jetzt diese Tage bei ihm und ich stelle mich mir und ich stelle mich ihm. Das ist wichtig. Und lassen Sie ihn handeln. Er muss es machen. Ich muss nur die Bereitschaft haben. Ihm die Erlaubnis geben. Du darfst mich verändern. Sagen Sie ihm das heute Abend noch. Herr, du darfst mich verändern. Du darfst mir Dinge zeigen, wenn sie mir auch nicht passen, die dich hindern. Ja? Einfach ihm sagen, ich erlaube dir all das. Ich will nur eines, dich lieben lernen. Das müssen Sie ihm sagen, sich entscheiden. Nicht bloß, probier es einmal. Nein, entscheiden. Wir brauchen Entscheidung und nicht 150 Vorsätze, mit denen der Weg zur Hölle gepflastert ist. Ja? Die wir ja doch nicht tun. Also, versuchen Sie es mal. Tun Sie es mit Freuden. Was Sie tun, tun Sie gern. Und seien Sie gespannt. Machen Sie Gott keine Vorschriften, was da jetzt passieren muss, was ich erleben will. Gar keine Vorschriften. Ja, das musst du wissen. Ich bin nur gespannt. Wir wollen heute Abend schon einmal einen Gedanken miteinander durchdenken. Gott, Jesus lieben lernen. Ich möchte eigentlich diesen Weg dahin mit Ihnen gehen anhand des Hohen Liedes der Liebe. Nicht des Alten Testamentes, sondern des Neuen Testamentes, also 1 Korinther 13. Nicht? Und da heißt eines, die Liebe handelt nicht unschicklich. Schauen Sie, wer Christus liebt, der flieht die Lauheit und er strebt nach Heiligkeit. Wer Christus liebt, flieht die Lauheit und strebt nach Heiligkeit. Und die Schritte dazu sind, dass ich überhaupt mal in mir ein Verlangen wecke, gerade in diesen Tagen, ein Verlangen wecke nach dieser Liebe zum Herrn. Ein Verlangen wecke nach dieser Heiligkeit. Und zweitens, das ist ganz wichtig, ein Entschluss. Denn Gott kann nur dort handeln, wo er Eigentumsrechte hat. Sonst nicht. Und dahin führt jetzt gerade in diesen Tagen das Betrachten von verschiedenen Stellen. Ich bringe Ihnen ja verschiedene Stellen der Schrift, dass Sie die vielleicht ein bisschen aufnotieren. Nicht? Und das Gebet, das einfach bei ihm sein. Nun, ich habe gesagt, wer Christus liebt, flieht die Lauheit. Und da müssen wir unterscheiden zwischen, gerade auch in diesen Tagen werden Sie das spüren, zwischen der unvermeidlichen Lauheit, die man nicht vermeiden kann, unvermeidlichen Lauheit, und der vermeidlichen Lauheit. Von der unvermeidlichen Lauheit waren selbst die Heiligen nicht frei. Also in diesem Sinn, dass ich will zwar beim Herrn sein, aber immer wieder gehen mir die Gedanken durch oder ich auf einmal spüre ich eine Langeweile und ähnliches mehr. Aber ich will das ja nicht. Ich will bei ihm sein. Unvermeidliche Lauheit. Nicht? Gemeint sind zum Beispiel auch weiter alle Fehler, die wir aufgrund der natürlichen Gebrechlichkeit begehen, ohne eigentliche Freiheit. Wenn Sie dieses erfahren, ich bin begrenzt, ist eine Verdemütigung. Deshalb wollen wir ja immer sein wie Gott von Anfang an. Wir können unsere Begrenztheit nicht annehmen. Überlegen Sie mal, wie leide ich oft unter meiner Begrenztheit? Das kann körperlich sein. Das kann sogar die Personengröße sein. Das kann die Schuhgröße sein. Das kann alles Mögliche sein. Kann die Intelligenz sein. Verstehen Sie? Alles Mögliche. Ich bin begrenzt. Das ist gar nicht so einfach. Und da volles Ja sagen. Ja, Herr, und so kannst du durch mich etwas tun. Ich nehme es an. Also Fehler, die aus meiner Gebrechlichkeit kommen, also meiner Begrenztheit, würde ich mal sagen. Wie ich schon sagte, Zerstreuungen beim Gebet, die ich eigentlich nicht will. Oder auch manchmal überflüssige Worte, die ich wieder geredet habe, die niemand genützt haben. Oder auch eine gewisse Neugier, nicht? Haben Sie sicher alle schon erlebt, nicht? Man betet, will gesammelt sein, und auf einmal geht die Tür auf, und schon schnappen die Augen auf, und schon habe ich wieder geguckt, und schon bin ich wieder herausgefallen aus meiner Beziehung zu Gott. Ich wollte gar nicht, ich wollte mich eigentlich wirklich sammeln, und denkt, die Glotzer bleiben so. Und wenn noch 5 Kamele reinlaufen, das ist mir wurscht egal, die trampeln mich nicht zusammen. Das sind manchmal so Dinge, die aus einer inneren Neugier auf einmal, ach, blöd, nicht? Also das sind solche Lauheiten, also diesen Begriff, die ich nicht vermeiden kann, die plötzlich da sind, die ich eigentlich nicht will. So gewisse Neugier oder auch das Verlangen, für gut angesehen zu werden. Kennen Sie das? Nicht? Man will demütig sein, man will arm sein vor Gott und dann tut es halt wieder grausig gut, nicht, wenn einem jemand aufs Podestle hebt, nicht, und so weiter. Sehen Sie, das sind ja Dinge, die einfach in uns drin sind. Das sein wollen wir Gott, das ist uns drin. Das muss ich zugeben. Wenn Sie nicht vor sich fliehen, nicht sich rausreden, zugeben. Sie kommen in große Freiheit. Wenn Sie sich rausreden, kommen Sie in Druck und Zwang. Ja? Sondern, ja, Herr, es stimmt. Mir ist ein Verlangen nach Ansehen, nicht? Oder auch, wir spüren ja immer wieder die ersten Regungen von Selbstsucht, nicht? Man will sich immer gleich verteidigen und will immer auch Recht haben und so weiter, nicht? Wo man weiß sie zwar ab, aber man spürt, es ist in uns. Es sind so Dinge, die der Paulus, denke ich, gemeint hat, wenn er sagt, die Sünde in mir, ich tue das, was ich nicht will, und was ich will, das tue ich nicht, ja? Aber diese unvermeidliche Lauheit kann uns nicht hindern. dürfen wir uns auch gar nicht stören lassen, sondern es zeigt nur, dass wir vor Gott arm sind. Und davor bitte nicht fliehen, sondern zugeben. Dann kann der Reichtum Gottes mich erreichen. Das ist wichtig. Also wie gesagt, darüber die innere Ruhe bitte nicht verlieren. Das werden Sie in diesen Tagen, wenn Sie sich mal wirklich zu Gott zurückziehen, mit Zeit nehmen, werden Sie es ganz stark spüren. Die Dinge kommen. Aber fliehen Sie nicht. Da genügt ein kurzer Akt der Reue und ein Akt der Liebe. Jesus, ich liebe dich trotzdem und fertig ist aus, um diese Dinge zum Stillstand wieder zu bringen, für den Moment. Dagegen, die Lauheit, die der Vollkommenheit, der Heiligkeit im Wege steht, das ist die vermeidbare Lauheit, in der man zum Beispiel überlegt, das, was wir lässliche Sünden nennen, begeht, ja. Die große Theresia von Avila sagt, von der bewussten Sünde, auch von der kleinsten, befreie unser Herr. Wenn Sie so bewusste Lügen, man hat sich manchmal so komisches Zeug angewöhnt. Man lügt einfach. Da fragt er, hast du das gesehen? Nö. Hab's aber gesehen. Aber ich wollte da nicht damit was zu tun haben, nicht? Wenn Sie, das geht manchmal ganz schnell. Und man denkt gar nicht viel dabei. Man merkt gar nicht, dass die Lüge das Gegenteil von Wahrheit ist. Dass der Geist der Lüge genau das Gegenteil ist vom Geist der Wahrheit. Dass man da auf eine ganz andere Seite gezogen wird. Das hindert das Handeln Gottes. Das hindert. So diese bewussten Sachen. Oder wissen Sie, ich sage immer das Beispiel, kommt die Tante unten an die Tür, nicht? Und die Mutter schickt das kleine Kind runter und sagt der Tante, Mama ist nicht da. Und das Kind geht runter und sagt, Mama schickt mich runter, ich soll dir sagen, sie sei nicht da. Nicht? Das Kind ist von Natur aus normalerweise wahrhaftig, wenn es nicht falsch verzogen ist, nicht? Warum kann ich nicht sagen, du, es geht im Moment nicht, ich habe im Moment keine Zeit, könntest nicht morgen kommen. Wir haben schon wieder Angst, merken Sie, jetzt geht es wieder um mich. Wir haben schon wieder Angst, wir könnten in Misskredit kommen bei der Tante und dann fällt das Erbe bloß noch halb aus. Es ist schon wieder Angst, wie denkt die dann über mich? Es ist schon wieder Angst, die ist dann beleidigt wie eine Leberwurst. Verstehen Sie? Wieso? Wir hatten das Problem. Haben Sie es? Nö, das hat doch die Tante. Wenn die einschnappt, wie ein Mausfall, ist doch die Selbstschuld. Das ist doch der ihr Problem, das ist doch nicht mein Problem. Ich war ehrlich und offen. Ich habe kein Problem. Sie müssen auch immer wieder überlegen, wer hat denn das Problem? Das ist ein wichtiger Satz für mich geworden. Wir machen uns manchmal Sachen zu Problemen, die es nicht sind. Oder? Bleiben Sie wahrhaftig. Auch wenn es Ihnen einmal zum Nachteil ist. Ja, ich habe einen Bock geschossen. Das habe ich falsch gemacht. Das stimmt. Sie kommen in eine große Freiheit, wenn Sie der Wahrheit dienen. Wenn Sie lügen, kommen Sie dauernd unter Druck und schon wieder die Angst, es könnte rauskommen, dass ich gelogen habe. Sie haben keine Ruhe. Warum machen wir so Zeugs? Das sind aber Lauheiten, die den Weg zu Gott total verbauen. Das muss uns klar sein. Und das sind zum Teil so normale Umgangsformen schon geworden heutzutage. Ja? Also einfach mal bei sich, sehen Sie, das meine ich, nicht vor sich fliehen, sondern mal bei sich ganz ehrlich hinschauen. Ja? Also zum Beispiel, das sind jetzt nur Beispiele, nicht Lüge, oder das dauernde Murren, wenn man was nicht passt, Guschi und Maul vor mir, vor Gott und vor den Leuten, nicht? Ich kann überhaupt nichts mal auch einstecken und sagen, Herr, das tue ich jetzt aus Liebe zu Gott, halte ich das jetzt aus und Schluss. Ja? Sondern da wird meckert wie ein Geißbock ohne Hirn, dauernd, nicht? Oder auch so, wissen Sie, so Menschen verleumden in kleinen Dingen, nicht manchmal so witzig, aber es ist eine Verleumdung, es ist nicht richtig. Man will da einen Spaß machen zu Ungunsten des anderen. Es sind oft so Sachen, so, wenn Sie so diese Spottreden, Stichelreden, nicht? Oder dann auch manchmal reden, um sich hervorzuheben, nicht? Da erzählt man was von sich. Und noch einmal überlegt man, wieso habe ich es erzählt? Und damit die wissen, was ich für ein toller Kerl bin, nicht? Verstehen Sie? Das sind immer so Sachen. Oder auch dieser geheime Groll im Herzen, wenn man den nicht ausmerzt. Wissen Sie, wenn ich nicht zu mir selber stehe, nicht? Sondern der Groll im Herzen, was ist da in mir drin? Oder auch diese ungeordnete Anhänglichkeit an Dinge und an Personen, nicht? Die man nicht loslässt und so fort. Das sind Sachen, wie sie der heilige Alphons von Ligurien mal aufzählt, Dinge, die uns hindern zur Vollkommenheit. Das ist eine vermeidbare Lauheit gegenüber der vorher der unvermeidbaren. Ja. Vielleicht einmal in diesen Tagen, vielleicht heute Abend noch, wenn Sie noch gleich einschlafen, mal das zulassen. Wie sieht's denn da aus bei mir? Nicht? Was hindert denn mich auf diesem Weg zu Gott? Ich will ihm jetzt begegnen in diesen Tagen. Aber was liegt da dazwischen? Was möchte man ins Bußsakrament vielleicht rein? Gerade solche Sachen. Wenn Sie solche Fehler, solche überlegten Fehler, die muss man fürchten. Man kann sagen, diese Fehler binden Gott die Hände. Er kann nichts tun. Und zwar im Blick auf wirkliche, klare Erleuchtung, die er mir geben könnte und möchte, und auf besondere Gnaden, die behindert ihn. Ich habe einen Eindruck, ich sage Eindruck, keine Behauptung, dass so im Agro unserer Christen es irgendwo nicht spirituell, geistlich weitergeht, tiefer geht. Wenn Sie, dass wir wirklich einen Glauben haben, der Berge versetzt. Sondern wir leben so, dass wir an der Hölle vorbeikommen, wir gehen auch in die Kirche, nicht, und so, und gehen wieder beichten, sündigen wieder bewusst, damit wir was zum Beichten haben. So, es ist ein bisschen so ein bisschen an der Oberfläche, habe ich manchmal den Eindruck. Aber das sind oft diese Dinge, die Gott hindern, mir besondere Gnaden zu schenken, dass es weitergeht, tiefer geht, ja? Dass ich tiefere Gotteserfahrungen machen darf. Ja? Er kann es mir nicht geben, weil die Dinge sind im Weg. Nicht? Das ist eine ganz allgemeine Erfahrung, die sich durch die Jahrhunderte zieht, und zwar der geistlichen Geschichte. Also tun Sie da mal ganz ehrlich in sich hineinhören. Gott will mit Ihnen mehr. Sie müssen immer denken, das, was Sie jetzt in sich haben, so als Glaube, als Beziehung zu Gott, das ist ein Anfang. Es gibt viel mehr und viel Größeres und viel Tieferes. Ja? Es geht weiter. Das sind Dinge, die Sie noch gar nicht kennen, wo Sie sich einfach nur riskieren, damit Gott sich Ihnen offenbaren kann und den nächsten Schritt mit Ihnen gehen kann. Und das ist der Sinn von Exerzitien wieder. Ja? Wenn Sie, und dadurch berauben wir auch uns der geistlichen Freude. Nicht? Wir hängen ja manchmal der Riesel runter wie die Ungläubigen um uns rum. Verstehen Sie? Aber wenn ich wirklich mit Christus verbunden bin, auch wenn es mir dreckig geht, dann ist in mir irgendeine Ruhe, ein Friede, ganz tief drin. Nicht? Ich bin nicht unglücklich. Ja? Fällt mir zwar manches jetzt gerade schwer, aber unglücklich bin ich nicht. Ich habe einen Sinn dahinter. Ich kann es mit dem Leiden Christi verbinden und dann wird's was. Da kann ich Menschen nur gar noch retten, nicht, und so weiter. Und dann wird auch alles Geistliche so mühsam. Das hat man ja manchmal der Eindruck, nicht, die keuchen so hinter Christus her und nennen das Nachfolge, dass die ganze Welt hörst, wie sie röcheln und fast keine Luft mehr kriegen. Verstehst? Doch, Leute, da wird sich doch keiner hinten anhängen, oder? Glauben Sie das? Verstehst? Aber wir müssen uns immer gerade bei Exerzitien fragen, woran liegt's denn? Es liegt an diesen Dingen, die wir oft kaum merken. Wenn sie bringen sicher keinen mehr um, also ich glaube nicht. Oder dass sie einem, weiß der Kuckuck, was alles bestehlen und das Haus abbrennen und weiß der Kuckuck und verleumden das Shepherd. Das werden sie, glaube ich, alles nicht mehr machen, so wie sie jetzt gerade so aussehen. So aufs Gesichter gucken, ja. Und sie fragen sich, warum bin ich noch nicht heilig? Es sind diese Dinge. Und die müsst ihr doch angucken. Deshalb fliehen Sie nicht vor sich selbst. Schauen Sie doch rein. Lächelt. Sie sind so vom Herrn geliebt, wie Sie sind. Wenn Sie mal ein anderer sein wollen, dann sind Sie nicht geliebt. Denn Gott liebt ja nicht jemanden, den es nicht gibt. Und wenn ich jemand anderer sein will, den gibt es ja nicht. Der ist nicht geliebt. Sondern ich bin nur geliebt als der ich bin. Deshalb brauchen Sie gar nicht vor sich fliehen. Sie gehen, Sie werden immer mehr staunen, was für ein Misthaufen Jesus lebt. Und dass er den Geruch aushält. Stimmt's? Ja. Bildlich gesprochen. In der geheimen Offenbarung, da heißt es, du bist weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß, weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Wenn sie, der Laue hat sein Gewissen irgendwo eingeschläfert. Er denkt gar nicht mehr daran, dass es noch mehr gibt, dass sich bessern könnte. Es ist so, als wäre Heiligkeit so eine hoffnungslose Sache? Das können Sie mal überlegen. Was ist Heiligkeit für Sie? Ist das so eine hoffnungslose Sache? Ja, ob man so heilig wird, aber das ist was für Ordensleute, die ganz in der Stille leben, so die Eingeschlossenen und so. Aber für mich in der Welt ist das nicht möglich. Jeder ist verpflichtet zur Heiligkeit aufgrund der Gnade, die er hat. Er kommt hin, aber es sind die Dinge, die uns hindern. Wenn Sie, ich sage, Jesus lieben lernen, wenn ich in der Liebe bin, bin ich heilig. Das ist die Heiligkeit, das ist das Wesen Gottes, die Liebe. Zu Gott und den Menschen. Und Sie haben ja viele Menschen um sich herum, wo Sie Liebe wirklich üben können. Wenn Sie so einen Kaktus neben sich haben, nicht, wo bei jeder Umarmung Sie den ganzen Arm verstochen haben, nicht? Da kann man die Liebe üben. Das ist kein Gefühl. Da merken Sie, Liebe ist kein Gefühl. Das ist sich schenken. Dass ich schweige über die Fehler dieses Menschen. Dass ich ihm sogar versuche, Gutes zu tun. Wenn es notwendig ist, wenn er es braucht, oder ein gutes Wort zu geben. Ganz bewusst. Das ist wahre Liebe. Das ist die reinste Liebe. Große Gefühle, da ist nur so viel Egoismus dabei, oder nicht? Stimmt doch, ja. Aber beim Kaktus, ich meine Mensch, ja. Das ist eine ganz reine keusche Liebe. Das ist Heiligkeit. Verstehen Sie? Also Heiligkeit ist keine hoffnungslose Sache. Für keinen, wo dahin hockert, ist es klar. Auch nicht eine, auch von keinem, der im Radio jetzt vielleicht zuhört und schon eingeschlafen ist. Der heilige Gregor der Große schreibt, Lauheit, die Abfall vom Eifer ist, ist ein Daniederliegen in Hoffnungslosigkeit. Und schauen Sie, gehen Sie mal durch die Welt mit offenen Augen. Durch Ihre Welt, durch Ihre Umwelt. Gucken Sie mal, wie viele hoffnungsvolle Menschen Sie doch finden. Da hängen doch alle mit Angst und was kommt noch alles und was ist noch und wie komme ich noch zu meinem Sach und fürchterlich. Der Laue, der hat keine Beziehung zu Gott. Da ist kein Sinn mehr da für sein Leben, kein Licht da. Der ist hoffnungslos. Der hört alles, was die Zeitungen schreiben und so. Da kannst du keine Hoffnung mehr schöpfen, wenn du Zeitung liest, oder? Da muss ich ja fragen, wo sind wir denn gelandet? Und genau da ist das Zeugnis des gottliebenden Menschen ganz entscheidend. Dass sie an ihrem Gesicht sehen und ihre Art und Haltung und ihre Reaktion, komisch, der mault nicht. Der ist nicht so resigniert und hat nicht Angst vor allem Möglichen. Sehen Sie, und das zieht, das lockt. Dann fragen die Menschen, wieso bist du so? Ich habe das schon zigmal erzählt. Manche sind etwas älter, die erinnern sich auch noch dran an die Kuba-Krise. Wissen Sie noch? Da war ich junger Kaplan in Augsburg, im sogenannten, in einem ganz abgeschlossenen Viertel, nicht? Und die Leute haben eingehört. Kuba-Krise, das war, wo der Kennedy mit dem Khrushchev gegäbelt hat, weil der Khrushchev hat Raketen nach Kuba schon bereits auf dem Meer gehabt, ja, im Schiff nach Kuba. Und dann hat es geheißen, heute Nacht, wenn er nicht umkehrt, knallt's, nicht? Und bei uns in unserem Stadtviertel hat es nichts mehr zu kaufen gegeben. Die Läden waren leer. Die Leute sind bloß nur gerannt mit den Taschen und einkauft und guckt, dass sie überleben, nicht? Wenn Atomkrieg ausbricht oder sonst was, nicht? Und ich bin in meinem Habit und so, wie halt das Ding laufen, sind wir immer so. Und die Leute, egal was sie glaubt hätten, haben mich alle angesprochen. Ja, Pater, was meinen Sie, was kommt? Ich sage, ich meine gar nichts. Ja, was machen Sie da? Ich sage, ich gehe da ins Bett wie jeden Abend und morgen früh gucke ich mal, was war. Ja, meinen Sie? Siehst du, die haben sich an einem gehängt, wenn man nicht auch mit einem Säckli rumgerannt ist und einkauft hat, sondern ganz quietschfidel durch das Stadtviertel gelaufen ist. Das vergesse ich nie. Die Menschen heute brauchen Menschen der Hoffnung. Papst Benedikt hat nicht umsonst dieses Schreiben da um die Hoffnung gemacht. Wissen Sie, das hat mit meiner Gottesbeziehung zu tun. Wenn ich weiß, in ihm geborgen zu sein, dann kann ich nach sterben oder nicht sterben, ich lande bloß bei ihm. Was Besseres kann mir nicht passieren. Verstehen Sie, was soll ich da hoffnungslos in der Gegend rumlaufen? Das ist eine wichtige Evangelisation, aber die kann man nicht machen. Ich kann aber Jesus lieben lernen. Sehen Sie? Und das, die Folge ist die Hoffnung. Ja. Und deshalb nie Frieden schließen mit seinen Fehlern. Also nie Frieden schließen, aber auch nicht resignieren. Wenn der ganze Schaden kommt von der geringen Liebe zu Jesus Christus. Der heilige Alfons von Liguori, der sagt einmal, jene, deren kleines Ich ganz und gar aufgebläht ist, die sich oft tief betrübt zeigen, wenn irgendetwas nicht nach ihrem Willen geht, die sich vor lauter Sorge um ihre Gesundheit selbst verhätscheln, jene, deren Herz an Äußerlichkeiten hängt und deren Geist stets zerstreut ist vor lauter Neugier über unwichtige Dinge, jene, denen es nicht wirklich darum geht, Gott zu dienen, sondern mehr darum, den Eigenwillen zu befriedigen, jene, die wegen jeder vermeintlichen Unachtsamkeit ihnen gegenüber grollen und ruhelos sind und Gebet und Sammlung vernachlässigen, all diese lieben Jesus Christus entweder gar nicht oder nicht genug und bringen die wahre Frömmigkeit in Misskredit. Also Sie merken an den Aussagen, was er gesagt hat, zu allen Jahrhunderten dasselbe, 17. Jahrhundert, nicht heute auch nicht anders. Nicht? Deshalb ist das so entscheidend, dass ich in diese Beziehung zum Herrn hineinkomme. Und was soll der tun, der in dieses Elend und in diesen Zustand der Lauheit verfallen ist? Bei Lukas 18,27 sagt Jesus, was für Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und das dürfen wir in diesen Tagen in Anspruch nehmen. Und deshalb ist wichtig, um aus diesem Zustand der Lauheit herauszukommen und auf den Weg der Vollkommenheit zu gelangen, erstens einmal, was wir gesagt haben, das Verlangen nach Heiligkeit, das Verlangen. Versuchen Sie, dieses innere Verlangen nach Heiligkeit in sich zu schüren. Wenn Sie mal fragen, was ist Heiligkeit? Heiligkeit ist ein Urwort. Es gibt keine Definition für Heiligkeit. Wie wollen Sie Heiligkeit definieren? Wie wollen Sie heilig definieren? Das ist ein Urwort. Und heilig und Heiligkeit löst eigentlich Ehrfurcht aus, Erschütterung, etwas Schaudererregendes. Deshalb vor dem unendlich Heiligen fällt der ganze Himmel auf die Knie, kann man sagen. Wenn Sie, das ist der Begriff der Heiligkeit. Das ist ein Urwort, das ist etwas, was man nicht definieren kann, was man nur aussprechen kann und es löst in uns, wie gesagt, Ehrfurcht aus, Erschaudern, ein Staunen, nicht? Und dazu, das ist es, wozu wir berufen sind, zu diesem Großen, zu diesem Unbegreiflichen, Unaussprechlichen, nämlich diesem Sein mit Gott. Mit Gott, nicht wie Gott, sondern mit Gott. Also das Verlangen nach Vollkommenheit ist, kann man sagen, wie Flügel, Kraft deren man sich von der Erde abheben kann. Und wenn das Sehnen nach Heiligkeit echt und stark ist, wird man unermüdlich auf dem Weg zum Ziel sein, wenn das Sehnen da ist. Und wer nicht aufgibt, erreicht es auch. Sehnen heißt jetzt nicht, dass ich immer das Gefühl habe, aber dass ich innerlich bereit bin, nach dieser Heiligkeit zu streben, was ja Johannes Paul II. Dauernd gesagt hat, Benedikt sagt es nicht. Wir sind dazu berufen, es wird immer wieder ausgesprochen, nicht? Dass es in uns eine Sehnsucht ist, also eine Wirklichkeit, die ich angehe. Aber uns klar ist, es ist ein Geschenk Gottes an mich. Aber ich brauche die Sehnsucht, dass Gott sich mir schenken kann. Da wirft man es ja nicht hin, wie ein Hund, der nichts wiss, der das gar nicht will, nicht? Geht ja gar nicht. Und tun Sie das in diesen Tagen zulassen, diese innere Sehnsucht nach diesem unbegreiflichen Heiligkeit. Wem dieses Sehnen fehlt, der geht rückwärts. Der heilige Augustinus sagt, wer nicht voranschreitet, macht Rückschritte. Und in 1. Thessalonicher 4,3 heißt es, schreibt Paulus, es ist der Wille Gottes, dass ihr heilig lebt. Es ist der Wille Gottes. Und wenn es der Wille Gottes ist, dann will er das mir auch geben. Denn ich kann Heiligkeit nicht machen. Ich kann nur die Sehnsucht wecken und es mir geben lassen. Aber wenn es der Wille Gottes ist, dann will er es mir geben. Und Heiligkeit heißt nicht, ich bin fehlerfrei. Wir sind immer begrenzte Menschen. Wir sind fehlerhafte Menschen bis ans Lebensende. Und es gilt, diese Armut auszuhalten. Das ist diese Armut, die Bergpredigt sagt, die Jesus sagt, damit er mit seinem Reichtum diese Armut ausfüllen kann. Ja? Diese Begrenztheit, diese Fehlerhaftigkeit, die wir nicht wollen, nicht? Die hindert uns nie zur Heiligkeit, nie, sondern sie fördert uns. Denn dort, wo ich der Armut zugebe, kommt eine unwahrscheinliche Gnade auf mich zu. Da kann Gott schenken. Und es ist wichtig auch für diese Tage, deshalb brauche ich vor mir nicht zu fliehen, wenn ich mich entdecke, wer ich bin und wie ich bin. Wenn da Dinge aufsteigen, verstehen Sie? Ich kann sagen, ja Herr, das stimmt, aber so schenke ich mich dir. Ich bringe immer so ein blödes Beispiel, aber das kann man meistens behalten. Nicht? Theoretische Sache vergisst man wieder. Wenn Sie einen Hund kaufen und stellen dann daheim fest, der Kerl hat ja Flöhe. Ja, wem gehören jetzt die Flöhe? Gehören die noch dem Vorherbesitzer? Oder wem gehören die? Die haben sie mitgekauft. Die gehören ihnen. Ihr Eigentum. Und so schenken sie sich Gott mit ihren Flöhen. Auf einmal sind die Flöhe sein Eigentum. Ist doch herrlich. Nicht mehr meine. Das sind meine Grenzen. Meine, was ich eigentlich an mir selbst bekämpfe. Verstehst du? Und er kann was draus machen. Wenn sie Gott überfordert, keinen von uns, wollen sie gar keine Angst zu haben. Aber ich muss zu mir selber stehen und mich so verschenken, wie ich bin, nicht wie ich sein will. Verstehen Sie? Das ist Hingabe, das ist Liebe. Und das gilt, wie gesagt, der Wille Gottes, das ist eure Heiligung, gilt für jeden Stand, für jeglichen Beruf und jede Berufung, ohne Ausnahme. Die große Riesia sagt, Gott gibt nur denen hervorragende Gunst der Weise, die sich sehr nach seiner Liebe gesehnt haben. Die sich nach seiner Liebe gesehnt haben. Das ist der Heiligkeit. Also das Verlangen muss hochherzig sein. Im Klagelied 3,25 heißt es, Gott ist gut zu dem, der ihm vertraut, zur Seele, die ihn sucht. Suchet mein Angesicht. Schauen Sie, deshalb auch Zeit nehmen, bei ihm zu sein. Auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, Langeweile aushalten. Die heilige Franziska von Chantal hat gesagt, es ist sehr bien charmant, es ist charmant, es ist herrlich, sich bei seinem Geliebten zu langeweilen. Sie können das Wort ja gebrauchen und wenn es langweilig wird vom Tabernakel, können Sie es auch sagen. Es ist charmant, sich bei seinem Geliebten zu langeweilen. Wenn Sie aber meine Zeit gebe ich ihm. Ich bin da. Ich habe für nichts anderes Zeit. Nichts anderes interessiert mich als nur du. Sagen Sie ihm das. Sie werden merken, es wird wieder ruhig. Das ist meine Hingabe. So konkret ist das. So einfach. Also auch die begangenen Sünden können uns nicht hindern, heilig zu werden, wenn wir diese Sehnsucht haben. Nicht? Wiederum Theresia von Avila sagt, der Teufel möchte den Menschen weismachen, dass es Hochmut sei, nach Hohem zu verlangen und die Heiligen nachzuahmen. Doch es bedeutet viel, wenn man sich für Großes Mut macht. Auch wenn die Seele nicht unmittelbar die Kraft verspürt, so gibt das trotzdem Schwung und es geht kräftig voran. Für das große Mut machen. Es gibt ein Wort, ich weiß nicht mehr von wem, das ist ad majorem. Natusum, ich bin zu größeren Berufen. Wenn es nicht im Sinn von Einbildung, sondern es ist unwahrscheinlich, wozu ich berufen bin, als Geschöpf und als Kind Gottes. Nämlich am Wesen Gottes, dem Unendlichen teilzuhaben. Paulus schreibt im Römerbrief 8,28, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Die ihn lieben, alles zum Guten führt. Also auch selbst das, was gegen mich ist, führt er zum Guten. Auch die begangenen Sünden können zum Fortschritt auf dem Weg der Heiligkeit beitragen, soweit die Erinnerung uns demütig und dankbar macht. Also jetzt nicht im Sinn von dauernd alte Sünden wieder hochgrübeln, aber wenn ich weiß, Gott hat sie mir vergeben, aber ich erinnere mich dran, wozu bin ich fähig, dann kann mir das helfen. Nicht einfach nur, wenn es mir zur Demut hilft. Nicht, nicht zum Zweifel, ob Gott mir vergeben hat, dann wäre es verkehrt. Wir sollten es einfach auch im Sinn von Philipper 4,13 versuchen, den Weg zu gehen, alles vermag ich durch ihn, der mich stark macht. Alles vermag ich durch ihn, der mich stark macht. Das ist das eine, das, was ich gesagt habe, was wichtig wäre, das Verlangen nach Heiligkeit. Wissen, dazu bin ich berufen, wenn ich berufen bin, gibt mir Gott die Gnade, wenn ich diesen Wunsch in mir nähre. Und das wäre halt wichtig, nicht nur in diesen Tagen, sondern in diesen Tagen etwas anlaufen lassen, was dann im Leben weiterläuft. Ja? Sich immer wieder im Alltag, bei allem, was passiert, alles ist Baustein, alles ist, sage ich immer, Brennholz für diese Liebe zum Herrn. Alles. Und jetzt noch, ein zweites noch, die Grundentscheidung für die ganze Hingabe an Gott. Ich habe Ihnen gesagt, Gott kann nur dort handeln, wo er Eigentumsrecht hat. Wenn Sie, viele wissen sich zur Heiligkeit berufen, die fühlen das auch, aber sie raffen sich nicht auf zu einem festen Entschluss. Und so leben und sterben sie gleichsam, sagen wir mal, im Elend der Mittelmäßigkeit und Lauheit. Sie wissen sich dazu berufen, aber sie entscheiden sich nicht. Wenn Sie deshalb, Vorsatz ist schon richtig, verstehen Sie? Aber ich habe immer ein bisschen Ängste vor Vorsätzen. Man nimmt sich was vor und wenn es nicht funktioniert, dann nimmt man einen anderen Vorsatz, wo man mehr Erfolg hat. Wir brauchen Entscheidung. Wenn wir sagen immer, ja, ich probiere es einmal, ich versuche es, das ist Vorsatz, nicht? Ich versuche es, wird nichts. Entscheiden, es wird so gemacht. Ein himmelweiter Unterschied. Ich entscheide mich, ich gebe mein Leben jetzt Gott in die Hand und jetzt mach du mal was draus. Entscheidung. Sie sagen, das ist was ganz anderes. Sie, die verheiratet sind unter Ihnen, ich glaube, jeder muss sagen, und wenn er noch so gut verheiratet ist, es hat immer auch mal Zeiten gegeben, wenn ich nicht eine Entscheidung gefällt hätte, im Sinn des Ehesakramentes, dann wäre ich sicher mal längere Zeit in Ferien gegangen. Sehen Sie, aber diese Entscheidung hat mich gehalten und hat mich durchhalten lassen in vielen, vielen Stunden. Da machen Sie es ganz genau. Die Entscheidung. Das ist nicht bloß ein Vorsatz, man probiert es miteinander. Die, die das machen, die hauen dann ab. Das wissen Sie auch. Das ist der Unterschied. Und um das geht es. Grundentscheidung für ganze Hingabe. Also die bloße Sehnsucht nach Vollkommenheit ohne die radikale Entscheidung, sich entschlossen auf den Weg zu machen, die genügt nicht. Im Buch der Sprüche 21,25 heißt es, wonach der Faule Lust hat, das tötet ihn. Seine Hände weigern sich nämlich zu schaffen. Nicht? Also er ist zu faul zum Schaffen, also verhungert er. Wozu er Lust hat, nämlich nichts zu tun, das tötet ihn. Wenn Sie, solche Menschen reden sich dann oft heraus. Jetzt tun Sie mal in sich hineinhören, ob da ein Echo kommt. Solche Menschen reden sich oft heraus mit Wenn und Aber. Ja, wenn ich in der Wüste lebte, wie Charles de Foucault, und nicht in dem Haus der Familie, wo ich jetzt bin, ja, dann könnt ihr auch leicht heilig werden. Kennen Sie das? Wenn. Wenn ich in einem anderen Kloster lebte, dann würde ich ganz anders mit Gott leben. Aber in dem, wo ich jetzt bin, na, unmöglich. Lassen Sie mal in sich hineinhören. Und dabei aber interessant, erträgt es ein solcher Mensch kaum, wenn ein Wort des Widerspruchs gegen ihn gesprochen wird. Er kann seinen Nächsten kaum ausstehen, zerstreut sich mit tausend nutzlosen Dingen, gibt sich vielleicht sogar der Genusssucht hin, der Neugier, dem Hochmut und dann seufzt er, wenn ich das hätte und wenn ich doch jenes könnte und dergleichen, dann. Alles billig ausreden, nichts Wenn und Aber. Du wirst dort heilig, wo Gott dich hingestellt hat. Blühe dort, wo du gesät bist und nicht anderswo. Wenn Sie das alles ausreden, ja wenn, nicht? Ja, wenn ich nicht Palutiner wäre, sondern ein Trappist, ja dann wäre es eine ganz andere Gottesbegegnung, nicht? Verstehen Sie? Oder wenn ich den mal hätte gekriegt und nicht den da oder die Frau und nicht die da, Mensch, dann könnte man eine heilige Familie sein, aber mit der Biskuit, da kann ich doch keine heilige Familie machen. Wenn Sie, wenn Sie immer ausreden, sind Sie, hören Sie wieder in sich hinein, das ist das, was ich Ihnen sage, fliehen Sie nicht vor sich selber. Die Grundentscheidung muss die sein, alles daran zu setzen und lieber zu sterben, als überlegt zu sündigen. Das ist eine Entscheidung. Lieber zu sterben, als überlegt zu sündigen. Und sei es auch in geringsten Dingen. Da werden Sie mal in der Jugend sein. Man sündigt doch nur ganz gern. Aber Sie werden merken, wenn Sie so eine Entscheidung getroffen haben, da ändert sich was. Nicht, dass Sie fehlerfrei in der Gegend rumlaufen, aber es ist anders. Wissen Sie, auch wenn wir, wie gesagt, auch wenn wir nicht alles schaffen, wichtig ist, dass wir entschlossen unseren Weg gehen. Wenn Sie, und dieses innere, das feine Gewissen ist unabdingbar auf dem Weg der Heiligkeit. Also das heißt einfach, das feine Gewissen, dass ich einfach auch mir zugestehe, was nicht im Lot ist. Ängstlichkeit ist ein Fehler, der schadet. Es geht also darum zu fragen, was Gott hier und jetzt am meisten Wohlgefallen bereitet. Herr, was willst du von mir? Und wer heilig werden will, sorge dafür, dass er jeden Tag einen Schritt vorwärts tut. Und keinen Entschluss auf den morgigen Tag verschieben, so im Sinn des Psalms 12, 6, da heißt es, und ich sage, jetzt fange ich an. Bereit sein, im Augenblick den Schritt zu tun. Da fällt mir halt schon zigmal, habe ich das schon gesagt, sag's wieder. Fällt mir einfach immer wieder das von der heiligen Gertrud von Helfta ein. Sie hat den Herrn einmal gefragt, Herr, was ist dir das Liebste? Das Liebste, das will ja jeder tun. Was sagt er? Das Liebste ist mir, wenn du Ja sagst zu deinen alltäglichen Widerwärtigkeiten. Das Liebste! Nicht, dass du fastest, bis die Rippen krachen und dass du dein Haus total verkaufst und in Mission gehst und dann auf der Straße rumlebst, hat er alles nicht gesagt. Das Liebste ist, wenn du Ja sagst zu deinen alltäglichen Widerwärtigkeiten und er selber schickt sie dir ins Haus, du brauchst es nicht einmal suchen. Aber billiger kannst du ja nicht mehr heilig werden, oder? Und Ja sagen kann jeder, das kann doch jeder so machen. Und wenn Sie das Jahr durch das Gehege der Zähne pressen müssen, die Hauptsache kommt raus, ist genügt. Und die Widerwärtigkeiten haben Sie doch jeden Tag vom Morgen vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen, oder? Und wir übersehen oft die Kleinigkeiten der Widerwärtigkeiten und nützen sie nicht aus. Das ist das Liebste, also Heiligkeit. Ja, Leute, was wird denn noch mehr? Warum suchen wir immer das Außergewöhnliche, statt das Gewöhnliche außergewöhnlich gut zu tun? Das ist es. Ja? Entscheiden Sie sich dazu. Und machen, fangen Sie an, die Tage wird trainiert und daheim läuft es weiter. Nur das eine. Ja? Ist doch toll. Wir sollten auch nicht auf andere schielen, was die tun und wie sie es tun. Unser Entschluss heißt, alles aufgeben, um alles zu gewinnen. Wissen Sie, wir nehmen oft die anderen als Ausrede. Nicht? Herr, guck mal, wie der lebt, da bin ich ja noch ideal, da kann ich recht zufrieden sein mit mir. Verstehen Sie? Nee, nie sich mit anderen vergleichen. Oder der ist schon heilig. Das ist sein Weg. Mein Weg ist ein ganz anderer. Ganz individuell. Den ist noch niemand gegangen. Dann gehe ich das erste Mal und das letzte Mal. Das ist es. Theresia von Avila sagt, weil wir uns nicht aufraffen, Gott unser Herz ganz zu schenken, wird auch er uns nicht seine ganze Liebe schenken können. Da Gott sich mir aber ganz geschenkt hat am Kreuz, ist es nicht richtig, mit Gott geizig umzugehen. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde, nach 2 Korinther 5, 15. Also Entscheidung. Sehnsucht nach Heiligkeit und Entscheidung. Ich glaube, Sie haben jetzt einiges schon sogar zu kauen heute Abend. He? Aber versuchen Sie es. Es rutscht gut runter. Denken Sie nochmal dran, das Liebste ist mir, gell? Nicht vergessen.